Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Annalena Dieselmann und Andreas Hetzer in SWR 1 Leute, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Ein deutsches Ehepaar. Seit 5 Jahren leben sie in Kolumbien, sind dort an der Universität in Cali Dozenten und sind ganz engagiert in der Menschenrechtsarbeit und gerade auf Heimaturlaub in Deutschland. 28. August, deswegen nutzen wir das und zeichnen auf. Mhm. Andreas, Sie kommen aus Merseburg.
Richtig.
Anni, Sie aus Düsseldorf. Es gibt aber auch Verbindungen nach Stuttgart. Welche?
In Stuttgart wohnt meine Schwester, Janine, die seit mehreren Jahren hier arbeitet. Genau, und die habe ich gerade besucht, auch auf Heimaturlaub. Und genau, die wohnt relativ weit von zu Hause von meinen Eltern, die in Merseburg wohnen. Das ist in Sachsen-Anhalt.
Das heißt, auch in diesen 4 Wochen, in denen Sie jetzt beide hier sind, müssen Sie jede Menge wahrscheinlich unter einen Hut packen, oder? Wie sieht das aus, Anni?
Absolut. Also die Reiseroute ist, glaube ich, noch chaotischer als in Kolumbien normalerweise für uns ist. Das heißt, wir schlafen selten mehr als 2 Nächte in einem Bett und sind schon sehr, sehr viel unterwegs. Halt von, so wie hier jetzt einem Interviewtermin, zu aber auch einfach Besuchen bei Freunden, bei Verwandten. Wir haben ein Forschungsprojekt, das wir gerade noch in Bayreuth initiieren. Also wir werden auch noch nach Bayreuth, also nochmal in die ganz andere Richtung fahren.
Also da steht jede Menge jetzt noch an. Genau. Wenn wir Kolumbien hören, da kommen uns erstmal ganz viele Bilder in den Kopf. Man denkt erstmal an Gewalt, FARC-Rebellen, mehr als 50 Jahre lang Bürgerkrieg im Land, dann aber vor 2 Jahren das Friedensabkommen. Es kommen aber auch Bilder wie Kaffeeplantagen, es kommt Columbus, der Kolumbien eben den Namen gegeben hat. Es kommt Musik, Shakira, Juanes. Wenn Sie Kolumbien hören, welche Bilder kommen Ihnen denn in den Kopf?
Naja, also diese Bilder kommen uns schon auch, aber eben noch viel mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Auftrag, mit dem wir uns so hier fühlen. Dieses Bild eben, was zu Kolumbien existiert, schon nochmal breiter zu machen und schon nochmal festzustellen, es gibt viel, viel mehr. Und auch dieser Konflikt ist viel komplexer, als er erstmal scheint. Genau deswegen machen wir ja einerseits sozusagen diese eher analytische Arbeit, die halt an der Uni angedockt ist, wo es darum geht, rauszufinden, was genau sozusagen führt dazu, dass dieses Bild so verkürzt ist und dass diese Wahrnehmung auch so ist, wie sie halt eben hier ist. Und wie Sie ja erwähnt haben, der Konflikt spielt natürlich eine große Rolle, hat immer eine große Rolle gespielt und seit kurzem spielt halt dieser Friedensprozess eine wichtige Rolle. Aber auch der ist eben nicht das, was erscheint. Genau, und das ist sozusagen so unser Ansatz.
Ja, da werden wir gleich noch in die Tiefe gehen, aber dieses viel, viel mehr, wenn Ihre Eltern zu Besuch kommen nach Kolumbien, was zeigen Sie denen zum Beispiel?
Na, zum einen natürlich auch versuchen zu transportieren, was der Konflikt wirklich bedeutet, was er für uns für Auswirkungen hat in so einem Stadtleben, wo man sich einfach auch ein bisschen zum Beispiel anders bewegen muss. Aber auch auf dem Land, wo man sich anders bewegt.
Im Punkto Sicherheit vermutlich.
Im Punkto Sicherheit zum Beispiel, genau. Mhm. Und natürlich zeigen wir aber unseren Eltern auch Seiten wie beeindruckende Landschaften, eine Geografie, die einzigartig ist, das Land mit der größten Biodiversität weltweit, etc. Und aber gleichzeitig auch immer darauf aufmerksam zu machen, welche sozialen Verwerfungen es gibt. Und ich glaube, meine Eltern speziell waren noch nie in Lateinamerika vorher und konnten dabei auch eine ganze Menge lernen und den Konflikt verstehen und auch nochmal einen anderen Blick sozusagen auf Lateinamerika und unsere Beziehung zu Europa, also zwischen Lateinamerika und Europa werfen und verfolgen jetzt sozusagen auch Medienberichterstattung nochmal mit einem anderen Blick, informieren sich über andere alternative Medien, für die wir eben auch arbeiten und schreiben. Und deswegen, genau, ist, glaube ich, so, das sind so Reichen dann direkt vor Ort doch immer nochmal ein guter Aufhänger, auch um viel zu lernen.
Sie sind engagiert in Kolumbien in Sachen Menschenrechte. Wir wollten auch sprechen über den Konflikt, den es dort seit mehr als 50 Jahren gibt, Bürgerkrieg. Seit 2 Jahren gibt es das Friedensabkommen. Die Bevölkerung hatte auch abgestimmt. Es gab eine knappe Mehrheit gegen das Friedensabkommen. Wie steht denn die Bevölkerung jetzt 2 Jahre nach dazu diesem Friedensabkommen gegenüber?
Tatsächlich, glaube ich, gibt es eine ganz große Enthaltsamkeit bezüglich dieses Friedensabkommens, weil sich ein Großteil nicht betroffen fühlt. Es gab einen Konflikt, von dem war der Großteil der Bevölkerung als Opfer betroffen, aber sozusagen es gab diesen positiven Akteur FARC nicht mehr. Also die FARC hat tatsächlich viel Rückhalt und Sympathie in der Bevölkerung verloren und das schon seit Jahren. Und der Abschluss der FARC, die sich ja quasi ergeben haben letztendlich, wird nicht wahrgenommen als eine Chance auf Frieden, sondern als sozusagen die Demobilisierung eines Akteurs von ganz, ganz vielen. Laut den aktuellsten Statistiken, es gibt so ein Centro de Memoria, so ein Erinnerungszentrum, die gerade versuchen, eben die Geschehen, die im Konflikt passiert sind und auch noch weiterhin passieren, aufzuarbeiten. Die sagen, dass sozusagen nur 20% aller Verbrechen im Konflikt überhaupt auf das Konto der FARC gehen.
Wobei es natürlich auch Zahlen gibt, 220.000 Tote über diese Jahre. Und die FARC-Rebellen, auch wenn es ein Friedensabkommen gibt, werden ja vermutlich, viele waren im Drogenschmuggel aktiv, werden nicht von heute auf morgen dann plötzlich rechtschaffene Bürger. Wie sieht das aus?
Genau, das ist sozusagen ein längerer Prozess nach Abschluss der Friedensverhandlungen. Innerhalb der Friedensverhandlungen wurde eben vereinbart, dass sich die FARC-Guerilla erstmal überhaupt mal Listen anfertigen, wer zur Guerilla gehört hat und so weiter, und in Demobilisierungszonen sich gesammelt haben, in verschiedenen Regionen des Landes, dort besonders, wo die FARC sehr, sehr stark war. Und dieser Prozess dauert nun schon 1,5 Jahre an. Und in diesem Demobilisierungszonen, muss man allerdings sagen, waren ungefähr 8000 Kämpfer. Und im vergangenen Jahr, Mitte des vergangenen Jahres, wurden dann auch die Waffen tatsächlich abgegeben, unter Aufsicht der UN. Und innerhalb dieser Demobilisierungszonen, wir sind Zeuge, was da wirklich passiert, weil wir einige besucht haben und konnten unter anderem feststellen, dass es sozusagen auch völlig zerfallen, also dass teilweise Leute, Dissidenten wieder zurückgehen, sich gar nicht demobilisieren und nur noch relativ wenige Leute wirklich in den Zonen bis zum Ende des Friedensprozesses verharren, der gerade so ein bisschen ausläuft, ohne dass es wirklich einen richtigen Abschluss gefunden hat. Und viele Leute einfach auch gar nicht mehr in den Zonen vorhanden sind. Das ist nur noch ein minimaler Teil. Gibt Zahlen, 20% der wirklich Demobilisierten.
Der ehemalige Präsident Santos wurde ja eben für das Friedensabkommen auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, Iván Duque. Der ist aber eigentlich ein Gegner des Friedensabkommens. Das macht es politisch natürlich auch noch schwerer. Ist deshalb die Gesellschaft so gefordert?
Die Gesellschaft ist auf jeden Fall gefordert, weil die Gesellschaft, glaube ich, der einzige Akteur ist, der tatsächlich in Kolumbien für Frieden sorgen kann. Also Iván Duque, der neue Präsident, wie Sie erwähnt haben, hat das Abkommen aufgekündigt, jetzt schon. Also der hat jetzt schon gesagt, dass alles, was sozusagen für die FARC getan werden müsste, um dieses Abkommen zu erfüllen, wird zurückgenommen werden.
Kommen dann auch die FARC-Rebellen zurück? Die Frage stellt sich dann ja auch.
Es ist schon knapp 50%. Also knapp 50% der FARC ist schon wieder remobilisiert. Also sozusagen. Und ich glaube auch, dass die FARC gar nicht der Akteur ist, der über Frieden oder Krieg entscheidet in Kolumbien. Also die FARC ist nicht sozusagen der Hauptauslöser des Konfliktes in Kolumbien, sondern es geht tatsächlich um soziale Missstände und darum, dass die FARC als einer von ganz, ganz vielen Akteuren versucht hat, mal mit einem großen Idealismus das zu ändern.
Soziale Ungleichheit, steigende Staatsverschuldung, auch das gehört zu Kolumbien. In SWRs Leute, Annalena Dieselmann und Andreas Hetzer. Anni, Sie haben eben schon gesagt, es gibt nicht nur die FARC-Rebellen, sondern es gibt andere Gruppen, die sich gerade auch wieder mobilisieren. Andreas, was sind das für Gruppen?
Ganz speziell sind das paramilitärische Verbände, die sich ja offiziell demobilisiert haben im Jahr 2005, 2006 durch einen Demobilisierungsprozess, der kläglich gescheitert ist, muss man im Nachhinein sagen. Und laut Regierung gibt es sozusagen nur noch kriminelle Banden, die allerdings klar als paramilitärische Verbände bezeichnet werden müssen, weil sie eine gewisse Kontinuität aufweisen und weil eben auch dieselben Akteure weiter im Spiel sind. Und es gibt sozusagen die firmieren unter verschiedenen Namen, die sich selbst auch diesen Namen geben. Und das ist in vielen Regionen, auch gerade in den Regionen, wo die FARC sich demobilisiert hat etc., eine verstärkte Präsenz dieser Gruppen, die aber auch schon immer vorhanden war. Also es ist jetzt kein neues Phänomen, was jetzt erst wieder aufkommt, sondern es hat schon immer stattgefunden.
Das klingt aber dennoch so, als sei es seit dem Friedensabkommen tatsächlich noch drastischer. Ist es so?
Das ist tatsächlich so. Das zeichnet sich einerseits ab in Morden an zum Beispiel sozialen Aktivistinnen und Aktivisten. Seit Unterschrift des Friedensabkommens sind 400 Menschen ermordet worden, die sich für Menschenrechte und für den Frieden einsetzen. Also sozusagen die neue Gewalt richtet sich eben nicht mehr gegen die bewaffnete Guerilla, sondern gegen das Volk. Und das ist dramatisch. Das ist tatsächlich neu. Dazu kommt noch, dass die Politik des Staates, die eben auf Rohstoffexporte setzt, die auf Raubbau wirklich an der Natur setzt, mit dieser Politik auch keinen Frieden herstellen wird. Also zum Beispiel die Guajira, wo wir öfter auch sind, das ist eine der Regionen an der Grenze zu Venezuela, also sozusagen ganz oben im Nordosten des Landes. Das ist ein Landstrich, der wirklich unter massiver Armut leidet. Das sind Bilder, die wir uns sonst, weiß ich nicht, vielleicht aus Afrika vorstellen, um es mal so zu sagen. Und das ist dort halt Alltag. Die Kinder verhungern und verdursten. Und es liegt daran, dass dort die größte Kohlemine über Tage Lateinamerikas liegt. Und die Kohle von dort wird halt unter anderem in unseren Heizungen hier im Winter verheizt. Und das sind halt so ganz konkrete Konfliktlinien und internationale Machtverhältnisse, um die es da geht, die die Regierung ja protegiert zurzeit. Und das ist natürlich ein Problem, ganz konkret.
Und je schlimmer Situationen sind, desto mehr entwickelt sich ja oft aus dem Untergrund nochmal ein eigenes Verständnis und vielleicht auch eine eigene Bewegung, die versucht, die Dinge anzugehen und zu verbessern. Wie sieht das aktuell in Kolumbien aus?
Es gibt in verschiedenen Regionen natürlich sozialen Widerstand, speziell gegen diese riesigen Bergbauprojekte. Und unter dem Präsident Santos war das eben die Lokomotive der Wirtschaft. 60% ungefähr der Wirtschaft oder 50% basiert auf Kohle und Gold kommt dazu. Also 60-70% sind reine Primärgüter, Rohstoffe. Und da gibt es sozialen Widerstand dagegen. Das funktioniert manchmal auf legalem Wege, indem Volksabstimmungen vor Ort gegen diese Bergbauprojekte und für den Umweltschutz durchgeführt werden. Es gibt natürlich Proteste dagegen. Es wird versucht, auch zu verhandeln mit der Regierung, bestimmte Abkommen zu erzielen etc. Und da gibt es starke Mobilisierung, Widerstand von Seiten der Bevölkerung in den einzelnen Regionen, die sich mit dem Territorium identifizieren, die Bauern sind, die sozusagen die Kornkammer oder die Versorgung leisten für das Land Kolumbien.
Sie sind engagiert für die Menschenrechte in Kolumbien, in Südamerika das Land, was die meisten politischen Gefangenen hat. Anni, Sie sind sehr häufig in Gefängnissen unterwegs. Wie können wir uns ein kolumbianisches Gefängnis vorstellen?
Es gibt drei Typen kolumbianischer Gefängnisse. Das sind sozusagen drei Generationen von Gefängnisbauten. Der alte Bau ist so ein bisschen das, was wir auch noch aus teilweise deutschen Städten kennen. Also Gefängnisse, die mitten im Stadtkern liegen, die sozusagen die 100 Jahre alt sind. Die sind normalerweise in Europa ja irgendwann aus hygienischen Gründen auch geschlossen worden. Die sind in Kolumbien weiterhin existent und die leiden großteils unter einer sozusagen Überbelegung von fast 500%. Das heißt, Menschen schlafen in den Gängen, auf den Klos. Diese Komplexe stinken tatsächlich im ganzen Viertel. Also man riecht es über Kilometer hinweg. Es ist tatsächlich einfach, also humanitär eine Katastrophe, würde ich sagen. Die Versorgung mit Lebensmitteln, mit Gesundheitsversorgung und so weiter findet großteils gar nicht statt.
Ja, das ist dieser eine Teil. Was gibt es da noch für? Ich glaube, es gibt ein Gefängnis, das wird allgemein auch als Folterknast bezeichnet, weil dort die physische und psychische Gewalt ganz extrem sein soll. Was ist das für ein Gefängnis?
Genau, und das sind sozusagen diese Gefängniskomplexe neueren Modells, die großteils Hochsicherheitstrakte sind. Die sind nach US-amerikanischem Modell gebaut worden. Die liegen häufig außerhalb der Städte und beinhalten sozusagen innerhalb dieses großen Komplexes unterschiedliche Stufen von Sicherheiten, aber eben auch diese Sonderbehandlungskomplexe. Wahrscheinlich ist jedem und jeder Person in Deutschland Guantanamo ein Begriff. Das kann man sich so vorstellen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Also ich habe mit Gefangenen zu tun, die haben monatelang in Einzelhaft gesessen. Und Einzelhaft heißt halt tatsächlich Käfighaltung, also Innerkiste ohne Kontakt nach außen.
Sie haben da extra auch eine Weiterbildung gemacht in Sachen Konfliktberatung in Krisen- und Katastrophensituationen. Wenn Sie jetzt mit diesen Menschen ins Gespräch kommen, ist ja schon erstaunlich, überhaupt mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Was erfahren Sie dort, auch wenn Sie die Gewalt jetzt nicht im Einzelnen schildern? Aber das müssen katastrophale Geschichten sein.
Genau, es sind tatsächlich, also die Gefangenen, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, sind politische Gefangene, weil das eben die Menschen sind, die zusätzlich zu diesen ganzen Bedingungen auch noch Folter erleben und eben auch noch sozusagen einem psychischen Druck unterlegen sind, den jetzt andere Gefangene teilweise nicht haben. Die haben aber auch den Vorteil andererseits, dass sie eben in diesen politischen Kollektiven auch organisiert sind. Also in den Höfen, in denen viele politische Gefangene sitzen, herrscht zumindest weniger Korruption, weniger Druck sozusagen unter den Gefangenen selbst. Und es gibt zumindest den Versuch, das bisschen, was da ist, so aufzuteilen, dass halt alle davon profitieren.
Wie sieht da Ihre Arbeit aus? Was können Sie überhaupt leisten? Können Sie den Menschen Hoffnung machen?
Ich glaube, die Menschen machen eher mir Hoffnung. Und zwar, also es ist tatsächlich so, dass diese Bedingungen so furchtbar sind, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, darin zu überleben und zu erfahren, dass da Menschen sitzen, die weiterhin sagen, das, was ich gemacht habe, habe ich nicht umsonst gemacht, sondern ich sitze hier, weil ich Gewerkschafter bin, weil ich in der Lehrergewerkschaft organisiert war, weil ich versucht habe, in diesem Land irgendwas zu verändern, weil ich auf einer Demo war, weil ich dafür eingetreten bin, dass sich hier was verbessert. Und dass diese Menschen sozusagen selbst im Knast noch sagen, also selbst innerhalb sozusagen dieser Gefängnismauer noch sagen, das war richtig.
Aber wie sind die Aussichten, dort auch wieder rauszukommen für die Menschen dort?
Also die Gefangenen, die wir begleiten in den unterschiedlichen Gefängnissen, haben fast alle so zwischen 15 und 60 Jahre auf dem Buckel oder noch vor sich. Also es sind wenige, die früher rauskommen. Das liegt unter anderem eben auch daran, dass die ganzen Sozialisierungsmaßnahmen, die es normalerweise in Gefängnissen gibt, dort nicht stattfinden oder beziehungsweise so wenig nur vorhanden sind, dass man, um da ranzukommen, bezahlen muss. Also die Korruption, die es im Land sowieso gibt, ist sozusagen im Gefängnis potenziert. Und alles kostet tatsächlich Geld. Also das Essen kostet Geld, der Schlafplatz kostet Geld, der Eintritt sozusagen in die Gefängniszelle kostet Geld.
Können wir uns gar nicht vorstellen.
Nee, es ist auch tatsächlich wirklich so.
Wie sieht die Arbeit von Menschenrechten Rechtsaktivisten aus. Annalena Dieselmann und Andreas Hetzer leben in Kolumbien, sind dort ehrenamtlich engagiert, arbeiten beide als Dozenten an der Universität in Cali. Und sie waren mit zwei kolumbianischen Aktivistinnen 2016 in Deutschland. Wie groß war das Interesse in dem Jahr, als das Friedensabkommen in Kolumbien geschlossen wurde, hier in Deutschland?
Über das Friedensabkommen tatsächlich gab es eine gewisse Berichterstattung sozusagen. Das ist natürlich, hat einen gewissen Nachrichtenwert, aber was natürlich nicht aufscheint, sind genau die katastrophale Menschenrechtssituation in den Gefängnissen, über die wir gerade gesprochen haben. Und da war es uns ein Anliegen, sozusagen auch nochmal einen Kontrapunkt zu setzen und sagen, schaut nochmal ein bisschen genauer hin. Was ist wirklich die Lage, die humanitäre Lage in den Gefängnissen? Und genau da, deswegen haben wir eine Reise organisiert mit zwei Aktivistinnen aus Kolumbien, die Solidaritätskomitee für politische Gefangene arbeiten. Das ist Anwaltsarbeit. Die besuchen regelmäßig Knäste, arbeiten mit den Gefangenen vor Ort, versuchen Anzeigen zu machen gegen die Situation im Gefängnis, machen psychosoziale Arbeit mit Gefangenen und unter anderem ist daraus entstanden so eine Art Schreibworkshop mit politischen Gefangenen, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen und auch nochmal ein Publikum zu bringen, was damit vielleicht nicht so in Kontakt kommt.
Ja, und das war dann eine Lesereise. Gab es besondere Texte, die bei den Menschen hier eine besondere Reaktion hervorgerufen haben? Können Sie da was rausgreifen?
Es gab einen Text, den fand ich ziemlich faszinierend. Da ging es darum, dass ein Kind seinen Vater im Gefängnis besucht und die ganze Zeit davon wie in so einer fiktiven Geschichte erzählt, wie in so Spielzeugfiguren und der Vater sozusagen das dem Kind auch erzählt, um in irgendeiner Form diese hochkomplizierte Lage bewältigen zu können. Obwohl sich viele Familienangehörige, auch schon die Kinder, bewusst sind, was da wirklich passiert. Aber sozusagen diese fiktive Geschichte, um in irgendeiner Form mit dieser krassen Realität klarzukommen, das fand ich sehr faszinierend. Und das ist eben eine Sammlung von Geschichten und es ist auf Deutsch und Spanisch veröffentlicht, sodass es ein spanischen Publikum und einem deutschen Publikum zugänglich gemacht haben während dieser Lesereise.
Wie nachhaltig kann denn so eine Arbeit sein, wenn die Aktivistinnen hier unterwegs sind, wenn Sie mit ihnen unterwegs sind? Ist das etwas, was etwas bringt oder sagen Sie, letztendlich ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
Also ja, wenn Sie die Aktivisten und Aktivistinnen in Kolumbien fragen, sagen die, das ist super, das bringt total viel, es ist für uns Aufmerksamkeit, es legitimiert auch die Arbeit, die dort vor Ort stattfindet, dass es überhaupt einen Blick von außen gibt, dass es Menschen gibt, auch außerhalb von Kolumbien, die sagen, da passiert tatsächlich Unrecht, ist ja für Leute vor Ort oft auch sozusagen eine Hilfe, in den eigenen Bedingungen oder unter den eigenen Bedingungen weiterzumachen. Also ja, na klar, bringt es was.
Wie sehen Sie
es? Bringt es genug? Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Bringt es genug? Natürlich nicht. Und ich glaube, Öffentlichkeit herzustellen, sei es über solche Formen von Lesereisen oder auch andere Formen sozusagen von Publikationen her und so weiter gedacht, ist immer nur so eine Ebene dieser Arbeit. Ne? Eine andere Ebene ist ganz konkret Druck aufzubauen. Also tatsächlich hier bei der Botschaft Druck aufzubauen dafür, dass sich doch bitte auch Regierungen dazu äußern, was da vor Ort wirklich passiert. Wir stehen ja in engem Kontakt zum Beispiel auch zu den Vereinten Nationen und zu der Menschenrechtsarbeit international. Da schreiben wir unsere Berichte, die werden aufgenommen und natürlich geht es viel weiter über das hinaus.
Was könnte der nächste realistische Schritt sein, wenn Sie sich etwas wünschen könnten in Sachen Menschenrechte für Kolumbien? Was müsste passieren?
Also erstens müsste der Friedensprozess mit der ELN wieder aufgenommen werden. Das ist ja tatsächlich die zweitgrößte Guerillagruppe, die immer noch aktiv ist, die seit 3 Jahren versucht zu verhandeln und diese Verhandlungen werden immer wieder abgebrochen. Wobei ich mich jetzt auch frage nach dem Scheitern der FARC, ob es sozusagen noch Hoffnung gibt für tatsächlich sozusagen einen Friedensprozess zwischen Regierung und bewaffneten Gruppen.
Und für mich wäre erstmal enorm wichtig, überhaupt soziale Aktivisten, Menschenrechtsverteidigerinnen, Sprecher von Bauernbewegungen, Indigenas, Afrokolumbianer zu schützen, die wirklich Arbeit in ihren Vierteln vor Ort leisten, ein anderes Konzept von Leben haben, ein anderes Konzept von einer sozialen Transformation, von sozialer Gerechtigkeit, die zu schützen. Also im Moment ist einfach die Lage der Morde an Aktivistinnen derart prekär und die hat im Jahr 2018 jetzt nochmal enorm zugenommen. Und das geschieht einfach und das ist tatsächlich eine Problematik und da würde ich mir wünschen, dass das zumindest erstmal, dass wir Leben retten.
Nach dem Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen haben Sie jetzt ein Forschungsprojekt zur Demobilisierung der FARC-Kämpfer. Wie gehen Sie denn da vor? Wie sieht so eine wissenschaftliche Arbeit aus?
Ist zum einen eine ganz praktische Feldstudie, die wir angefangen haben, indem wir diese Demobilisierungscamps besuchen. Und wir haben direkt nach sozusagen dem Beginn der Demobilisierung, also als die ersten FARC-Rebellen in diese Lager gekommen sind, die ersten Besuche gemacht und die letzten Besuche jetzt, bevor wir hergekommen sind. Und das ist zum einen so eine ganz konkrete Arbeit, in der wir dokumentieren, wie viele sind da tatsächlich noch vor Ort, was sind gerade die Probleme, die sie haben, was läuft da sozusagen ganz konkret in diesen Camps ab, wie ist das Verhältnis zur UNO und wie ist auch das Verhältnis zur Regierung.
Insgesamt geht es, glaube ich, um eine Zahl von etwa 8000 FARC-Kämpfern. Inwieweit haben die bei dem Friedensprozess auch gesagt, ja, wir stehen dahinter und geben unsere Waffen jetzt ab? Es heißt, sie sind entwaffnet. Glauben Sie das?
Also die FARC hat ihre Waffen abgegeben und das waren tatsächlich viele und hochgerüstete stehende Armee sozusagen von 8000 Kämpfern. Und die Waffen wurden tatsächlich abgegeben. Die Remobilisierten, die Dissidenten der FARC, besorgen sich über verschiedene Kanäle auch wieder woanders Waffen. Das ist schon gerade ein offensichtliches Problem.
Die FARC hat sich immer als Kämpfer des Volkes verstanden, aber die Zustimmung des Volkes, die scheint es so eben gar nicht zu geben.
Genau, das ist tatsächlich auch das Hauptproblem für diesen Friedensprozess oder sogenannten Friedensprozess, weil es ja tatsächlich nur zwei Partner innerhalb dieses Konfliktes waren, die da miteinander gesprochen haben, die Regierung und die FARC, und beide versucht haben, für sozusagen die Bevölkerung zu sprechen. Die Bevölkerung wurde nirgendwo angehört, und das ist, denke ich, das Hauptproblem, warum dieser Friedensprozess auch im Moment scheitert. Daher genau gibt es ja seitens von Zivilbevölkerung den Vorschlag, selber zu verhandeln. Also ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Die FARC hat verhandelt für die Coca-Bauern. Also der Drogenhandel ist ja ein Riesenproblem in Kolumbien, und das ist auch tatsächlich so. Und die FARC hat verhandelt für die Coca-Bauern und einen Zeitrahmen herausgehandelt, in dem die Coca-Bauern freiwillig ihre Pflanzen zerstören können und dann in ein Programm der Regierung einsteigen können, das ihnen eine Subsistenzwirtschaft ermöglichen soll. Die Coca-Bauern selber sagen aber, das geht gar nicht, und sie haben kein Vertrauen in die Regierung. Und ich glaube, da kommen wir auf den Kern des Problems, dass es ein mangelndes Vertrauen einen Großteil der Bevölkerung gibt in diesen Rechtsstaat. Also in die FARC sowieso, aber eben auch in den Rechtsstaat. Das heißt, die Coca-Bauern werden ihre Felder nicht zerstören, solange nicht seitens der Regierung tatsächlich irgendein Programm da ist.
Weil das immer noch eine Sicherheit ist.
Genau, weil das halt die einzige Sicherheit ist. Und das ist, also wenn wir reden jetzt von Feldern, die sind nicht wie hier in Rapsfeld irgendwie in Hessen oder so, sondern wir reden von Feldern, die sind 6 Stunden zu Fuß zugänglich über Schotterpisten. Also da kann man keine Bananen anbauen, weil die Bananen kann man nirgendwo hin transportieren. Also es ist tatsächlich ein Problem sozusagen, das ist schwieriger als einfach nur ein Friedensprozess sozusagen, sondern da geht es halt tatsächlich um Lebensgrundlage von Menschen, die nichts zu essen haben.
Und zurück zu Ihrer Forschung. Mit Ihren Forschungsergebnissen werden Sie dann einen Beitrag leisten können, um womöglich FARC-Rebellen auch anschließend besser zu integrieren. Wofür kann das nützlich sein?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, um eine bessere Reintegrationsmaßnahme vorzustellen sozusagen oder einen Masterplan zu entwerfen. Aber zumindest für zukünftige Friedensprozesse würde ich schon den Anspruch erheben, zu sagen, okay, diese Form der Lager zur Demobilisierung und Abschottung auch teilweise von der Bevölkerung, also die Lager sind in 3000 Meter Höhe, teilweise mitten in den Bergen, völlig unzugänglich. Das ist nicht die ideale Maßnahme, um tatsächlich eine Annäherung zwischen Zivilbevölkerung und ehemaligen Kämpfern stattfinden zu lassen. Und eine Art Reintegration müsste von anderen Maßnahmen natürlich auch begleitet werden, als sie im Moment stattfinden und stattgefunden haben.
Sie waren beide früh im Freiwilligendienst engagiert. Annalena, Sie kommen aus Düsseldorf. Andreas, Sie aus Merseburg. Ich glaube, Sie waren ungefähr 10 Jahre alt, als die Mauer fiel. Mhm. Und wie sah denn jeweils Ihr eigener Weg in soziales Engagement aus? Anni, wie war das bei Ihnen?
Ich habe sehr früh angefangen, mich in unterschiedlichen Kontexten gegen Krieg zum Beispiel zu engagieren, gegen Faschismus. Wir haben unterschiedliche Bildungsreisen organisiert, schon als wir noch sehr, sehr jung waren. Dass der Weg jetzt so nach Kolumbien geführt hat, war tatsächlich ein Zufall. Also ich wollte mein Promotionsstipendium dazu nutzen, zumindest ein Jahr lang Menschenrechtsbegleitung zu machen. Und dann hat es sich einfach mit Kolumbien ergeben, weil das sozusagen die einzige Gruppe dort war, das Red der Mandat, also das Netzwerk der Brüderlichkeit, die eine Form von Begleitarbeit machen und internationaler Beobachtung, die mir sehr gut gefallen hat. Der Plan war aber auch nie da, jetzt so lange zu bleiben. Also ich wollte nie auswandern, im Gegenteil.
Jetzt sind es schon 5 Jahre.
Genau, und jetzt sind auf einmal 5 Jahre vorbei. Und es ist aber tatsächlich so, dass die Arbeit einfach vor Ort so sinnvoll ist und ich das jeden Tag gespiegelt bekomme, dass es total notwendig ist, genau jetzt eben im Frieden da zu bleiben. Und das ist das, was gerade ganz viele andere machen. Der Friedensprozess sozusagen sorgt dafür, dass viele NGOs und viele sozusagen der großen Organisationen rausgehen und Wirtschaftsunternehmen ins Land reinkommen. Und die Ansage an uns, und das ist halt auch, was ganz viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten vor Ort, uns wirklich bitten, inständig, bleibt hier, geht nicht, es wird jetzt schlimmer und es wird nicht besser und wir bleiben aber alleine.
Und als Zeiten großer Veränderung in Kolumbien. Andreas, bei Ihnen das soziale Engagement, zum Beispiel in der Volkssolidarität in Merseburg, waren Sie schon ganz früh.
Das ist ein ganz witziger Name, der auch heute noch aufrechterhalten wird und den ich auch weiterhin noch verteidigen würde, den ich sehr schön finde. Genau, da habe ich meinen Zivildienst gemacht. Vielleicht ist das so eine Art erste Annäherung, aber auch in meiner Region war antifaschistische Arbeit schon immer, Jugendarbeit, ein ganz wichtiger Pfeiler, ein ganz wichtiger Standpunkt, eine Politisierung und später in meinem Studium in Siegen bin ich dann an die Informationsstelle Lateinamerika gekommen, so Gegenöffentlichkeit zu leisten. Das ist eine Zeitschrift zu überwiegend Solidaritätskampagnen. Und der Weg nach Kolumbien sozusagen hat mir die Möglichkeit eröffnet, die Solidarität nochmal viel praktischer werden zu lassen. Mhm. Fernab solcher journalistischer Arbeit und Visibilisierungsprozesse, Sichtbarmachung, auch wirklich nochmal vor Ort zu sein und Leute zu begleiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten.
Was lässt Sie so sehr brennen für Ihre Arbeit?
Das Erkenntnisinteresse.
Also für die Uni-Arbeit sicherlich das Erkenntnisinteresse, ständig Gesellschaften, die in Transformation sich befinden, neu zu verstehen, neu zu frame, was ist da eigentlich los, was passiert eigentlich um mich rum? Und gleichzeitig, glaube ich, auch so eine grundhumanitäre Einstellung, die mir scheint, manchmal in Deutschland gerade verloren zu gehen scheint. Einfach miteinander leben, Solidarität ausüben und zu gucken, wie die Lage auch in anderen Regionen nochmal ist und wie die direkt mit uns zu tun hat.
Ja, wenn wir hier über Pflegenotstand diskutieren, wenn wir hier über 10.000 Lehrer, die fehlen, diskutieren, was geht da in Ihnen vor?
Das sind natürlich auch Problematiken, die Gesellschaft umtreiben und die virulent sind. Die will ich auch gar nicht gegeneinander aufwägen und sagen, ja, guck doch mal, wie schlimm es woanders ist. Ich glaube, das kann nicht das Thema sein. Auch hier muss ein Zusammenleben organisiert werden, was für alle gerecht ist, sozial gerecht und was funktioniert. Gleichzeitig aber nicht den Blick zu verlieren über globale Machtverhältnisse und was im Süden passiert. Und wie gesagt, über so Kohleimporte, die wir angesprochen haben etc. Was hat das eigentlich direkt mit uns zu tun? Diese Form der Rohstoffausbeutung, wenn wir über Energiewandel in Deutschland diskutieren. Uns ist wichtig, das immer auf dem Schirm zu behalten.
Massenmedien in Kolumbien, welche Rolle spielen die dort? Darüber haben Sie geforscht und auch geschrieben.
Kurz auf den Punkt gebracht sind die Massenmedien größtenteils, also die am meisten konsumiert werden, wenn wir über Massenmedien reden, in oligarchische Herrschaftsverhältnisse eingebunden. Das heißt, die einzelnen Familien, es sind ungefähr 10 Familien, große Unternehmerfamilien, die auch die Medien größtenteils kontrollieren. Es gibt eine sehr marginalisierte Presse, aber das Fernsehen ist sehr, sehr wichtig. Und da gibt es eigentlich nur 2 Sender, die die Themenagenda beherrschen und die auch dafür sorgen, dass bestimmte Prozesse einfach auch in Kolumbien überhaupt nicht sichtbar sind, vor allen Dingen nicht in der Region. Also das ist sehr zentralisiert in Bogotá. Man muss einfach kurz dazu sagen, ausgeblendet.
Sehr einseitige Berichterstattung also. Inwiefern haben die Menschen überhaupt eine Chance, sich unabhängig und frei zu informieren?
Also genau, das ist tatsächlich ein Problem. Unter anderem deswegen machen wir als Red der Mandat, also diese Organisation, mit der wir auch da sind, einmal im Jahr eine Reise für soziale Aktivistinnen und Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen, damit die selbst in ihrem eigenen Land Prozesse kennenlernen. Also es geht sozusagen um Vernetzung innerhalb des Landes. Dieser Missstand der Informationen hängt zum einen damit zusammen, dass die Medien eben das nicht zum Ziel haben, darüber zu berichten, aber zum anderen hängt es tatsächlich einfach auch an Distanzen und Entfernungen, die für uns hier in Deutschland gar nicht vorstellbar sind. Das Land ist ja 3-mal so groß wie Deutschland und nur halb so besiedelt. Das heißt, es gibt Landstriche, da ist einfach 800 Kilometer nichts. Und dann muss man mit dem Boot wirklich an den letzten Hafen fahren und dort vor Ort verifizieren, was da tatsächlich los ist. Das macht kein Reporter, auch nicht für den öffentlichen Medien. Und das ist aber die Aufgabe, die soziale Bewegungen sich selber gesetzt haben. Und die halt versuchen, über Alternativmedien, über alternative Radios zum Beispiel, eben diese Information zugänglich zu machen.
Sie haben dann auch geforscht, wie Kolumbien im Ausland in den Medien dargestellt wird, beispielsweise auch in Deutschland. Wie sind Sie da vorgegangen?
Das haben wir in mehr als 500 Artikeln im Jahr 2016 für 3 große Portale, die für das Agenda-Setting in Deutschland sehr, sehr wichtig sind. Also das Tagesschau-Portal, das Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Und haben versucht, so einen Querschnitt zu verschiedenen Ländern uns anzuschauen und arbeiten mit einer gewissen Sättigung. Also wenn Sachen immer wieder auftreten, dann sind sie für uns sehr virulent im Mediendiskurs.
Was kam denn konkret bei raus? Also wenn Sie diese Leitmedien, die es ja sind, in Deutschland verglichen haben?
Wir haben ja die Länderdarstellung zu Bolivien, Kolumbien, Argentinien, Venezuela.
Und Brasilien.
Und Brasilien, genau, verglichen. Und es ist schon spannend, dass alle Länder, in denen, sagen wir mal, progressive oder auch links genannte Regierungen an der Macht sind, eher schlecht abschneiden. Also in der Berichterstattung über Bolivien geht es ständig um Staatsstreiche, um sozusagen verfassungswidriges Handeln des Präsidenten, um seine Herkunft als Indigener, als Coca-Bauer. Also es wird so sehr personalisiert sozusagen negativ, oder es wird ihm die Kompetenz abgesprochen, ein verantwortungsvoller Präsident zu sein, was zum Beispiel bei dem argentinischen neu gewählten Präsidenten Macri überhaupt nicht der Fall ist, obwohl der ja ebenfalls Korruptionsvorwürfe hat, noch und nöcher. Also es ging sozusagen darum, was wird dargestellt, aber was wird eben auch nicht berichtet.
Haben Sie Ursachen dafür ausmachen können?
Ursachen. Es gibt, glaube ich, eine Ausrede im Auslandsjournalismus zu sagen, wir sind an die Redaktion gebunden und die wollen, also wir schaffen sozusagen auch da schon die Schwelle, kaum Nachrichtenwerte zu produzieren. Und gleichzeitig wird aber mit Polemiken dann sozusagen argumentiert, die für mich schon sehr beeindruckend nochmal waren, mir das genauer anzugucken. Also Kleptomanen mit roten Mützen sind in Venezuela an der Macht. Das finde ich schon ein Verstoß gegen journalistische Qualitätskriterien.
Weil eine Wertung darin steckt.
Weil eine Wertung darin steckt, eine politische Positionierung. Und es ist aufgefallen, dass häufig, was eigentlich als Nachrichtenjournalismus für mich stark kommentarisch eigentlich funktioniert. Das heißt, da wird klar Stellung bezogen und das ist eigentlich ein Kommentarjournalismus, der, glaube ich, in der Berichterstattung, in der nationalen Berichterstattung klarer markiert ist. Und das fand ich sozusagen zur Meinungsbildung von Leuten, die keine Primärerfahrung haben, keinen direkten Zugang zu diesen Auslandsnachrichten, das kann schon sehr starke Positionen verfestigen.
Seit 5 Jahren sind Sie jetzt in Kolumbien. Wo sehen Sie sich denn in den nächsten 5 Jahren?
Gute Frage. Ähnlich spontan, wie wir nach Kolumbien gekommen sind, ähnlich spontan wird wahrscheinlich unsere Zukunft aussehen. Ich habe da auch noch keinen Masterplan für mein Leben, aber weiter eng mit Kolumbien zusammenzuarbeiten und speziell in unserem Forschungsprojekt die Komponente stark zu machen zu Lateinamerika.
Also konkret werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall ein Buch schreiben. Wir werden wahrscheinlich die erste Publikation innerhalb dieses Forschungsprojektes fertig machen und wahrscheinlich mit einem Bein mindestens in Kolumbien auch bleiben.
Annalena Dieselmann und Andreas Hetzer, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke ebenfalls für die Einladung.
Eins gehört.